die Presse.
Kurz nach 11 Uhr am Donnerstag war es dann soweit. Die drei Parteichefs von ÖVP, SPÖ und NEOS präsentierten ihr Regierungsprogramm. Österreich steht also tatsächlich vor einer Dreierkoalition, die schon Anfang kommender Woche angelobt werden könnte. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek. Ja, und bei uns in der Presseredaktion war heute natürlich einiges los. Die Ressorts haben das Regierungsprogramm durchforstet, Seite für Seite, Thema für Thema. Der Titel des Programms lautet Jetzt das Richtige tun für Österreich. Ja, und über all diese Aspekte zu reden, die da in dem Programm vorkommen, wäre in unserem Podcast heute kaum Platz. Aber wir wollen einen kleinen Überblick geben, ein paar wesentliche Punkte herausgreifen. Und ich bin sehr dankbar, dass uns Klaus Knittelfelder aus der Innenpolitikredaktion seine Einschätzungen teilt, was da jetzt auf uns alle zukommt in den nächsten Wochen und Monaten, beziehungsweise was vielleicht auch nicht. Jetzt haben wir in den vergangenen 5 Monaten seit der Wahl schon ganz viele Themen diskutiert, je nachdem, wer eigentlich mit wem verhandelt hat. War heute eigentlich irgendwas inhaltlich dabei, das du so gar nicht erwartet hast? Oder hast du alles schon mal gehört gehabt?
Jetzt muss ich fast ein bisschen nachdenken. Ich glaube nicht. Also nach der Lektüre der 211 Seiten Programm habe ich eigentlich Stand jetzt sehr wenig dort drin gefunden, was nicht in irgendeiner Form schon so mal in Verhandlungspapieren, die wir ja auch bisher schon gekannt haben, drin standen. Man muss ja da nur zurückblicken, wir haben Anfang Jänner ja auch zugespielt bekommen, dass den Verhandlungsstand vor dem Abbruch der Türkis-Rot-Pinken-Verhandlungen und an sich haben sich die jetzt da größtenteils und eben weitergehandelt. Also sehr vieles ist da schon bekannt. Es gibt dann natürlich Nuancen, wo du sagst, man wusste, dass das Thema zum Beispiel Pensionen bis ganz zum Schluss in den Verhandlungen umstritten war. Da wussten aber die Verhandler selbst nicht, wie die Sache da ausschaut und wie man da rauskommt und wie das dann im Detail ausschaut, nämlich im konkreten Fall, weil ich es gerade genannt habe, dass da keine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters geplant ist, außer an den Schrauben bei der Korridorpension, also sprich bei der Frühpensionierung zu drehen, sodass das erst ein bisschen später möglich sein soll. Diese Dinge sind dann neu, die Detailausprägungen ansonsten, die Grundtendenzen waren im Großen und Ganzen das, was man erwartet hat.
Wann hast du denn die Möglichkeit gehabt, in das fertige Programm jetzt zum ersten Mal reinzuschauen heute?
Naja, am Vormittag. Also ja, hat man das bekommen, noch mehr oder weniger zur Durchsicht und mit Sperrfrist versehen, bis zur Präsentation um 11 Uhr, wo das Ganze dann offiziell war.
Der Titel ist Jetzt das Richtige tun für Österreich. Für mich klingt das ein bisschen nach, so fast schon nach Zwangskoalition ohne Alternative, wenn man es ein bisschen negativ interpretiert. Ja. Wir haben auch schon viel über mangelnde Dynamik und die Erzählung, die man erzählen muss, in der Koalition geredet. Was war das für ein Start heute? Wie hast du das atmosphärisch erlebt?
Ich muss sagen, die Atmosphäre war eigentlich dafür, dass man ja bedenken muss, wie brutal das Anfang Jänner auseinandergekracht ist, fast schon gelöst. Also das gehört, weil du anfangs gefragt hast, nach Überraschungen inhaltlicher Natur, das gehört eigentlich zu den Dingen, die bei diesem Auftritt jetzt atmosphärisch fast überraschend waren, ist, dass die eigentlich da die drei Parteichefs den Eindruck vermittelt haben, dass sie schon ganz gut miteinander können und ganz zufrieden sind mit dem, was sie da irgendwie machen oder das zumindest sehr gut spielen, wo man ja eigentlich dem Programm auch ansieht, dass es erstens einmal recht oberflächlich gehalten ist und dass eigentlich vor allem jetzt auch ÖVP und NEOS nicht alle das durchbekommen haben, was sie wollten. Aber trotzdem scheinen sie da sehr zufrieden zu sein. Da wird gescherzt, da hat man eigentlich halbwegs eine gute Laune verströmt, was eben schon interessant ist, vor dem Hintergrund, dass im Jänner zum Beispiel die NEOS gesagt haben, mit den beiden anderen Parteien sind keine Reformen möglich. Das geht nicht. Mit dem Babler kannst du sowieso nicht regieren, weil ich zitiere, das ist ein cholerischer Sprengmeister. Wie soll das gehen? Und über, also die haben sich eigentlich, und das ist ja alles nur keine 2 Monate her, sehr wild befetzt mitunter. Und dafür, dass das eben noch nicht so lange her ist, ist es fast erstaunlich, wie einträchtig man da jetzt heute aufgetreten ist. Und ich glaube, auch das hat sehr viel in der Argumentation vor sich selbst und vor uns damit zu tun, was du gesagt hast. Man fühlt sich offenbar verpflichtet, irgendeine Regierung zu bilden, um Herbert Kickl quasi nicht das Kanzleramt zu überlassen. Das ist schon für viel, hört man schon auch oft als Rechtfertigung für gewisse Momente, in denen man zurückstecken musste, den anderen gegenüber.
Wir wollen natürlich auch über ein paar Themen zumindest reden, auch wenn es natürlich ganz, ganz viele sind. Aber jetzt hast du schon die NEOS angesprochen und das würde mich schon noch interessieren. War das jetzt reine staatspolitische Verantwortung, dass man nochmal zurückgekommen ist? Waren das die handelnden Personen? Weil im Endeffekt hat sich ja nicht wirklich was verändert, außer dem Kanzler sozusagen.
Ja, das Lustige ist ja, dass eigentlich die NEOS mit Karl Nehammer nie ein Problem hatten, sehr wohl, aber mit Andreas Babler. Jetzt ist Karl Nehammer weg und Andreas Babler noch da und die NEOS sind trotzdem wieder an Bord. Also an sich, das Personelle hat sich nicht so verändert, dass sie sagen, das ist jetzt alles ganz neu. Beate Meinl-Reisinger hat heute ungefähr 5-mal betont, dass jetzt Dinge möglich waren, die Anfang Jänner noch nicht möglich waren, ohne dabei ins Detail zu gehen. Was sich für die NEOS schon offenbar geändert hat, ist, dass sie zu dem Schluss gekommen sind, glaube ich, dass diese Mehrheitsbeschaffung ohne Teil der Regierung zu sein offenbar auch nicht das Wahre ist. Also quasi eine türkis-rote Mehrheit, da eine ganz hauchdünne im Nationalrat zu stützen, ohne selber irgendwie da großartig mitspielen zu können, hat man dann an der NEOS-Spitze, glaube ich, offenbar nicht ganz ideal gefunden. Deswegen kam ja schon recht rasch nach dem Scheitern der blau-türkisen Verhandlungen auch Beate Meinl-Reisinger auf die anderen beiden Parteichefs zu und hat gesagt, wenn die quasi ihre Geschichten halbwegs ins Reine bringen untereinander, dann kann man danach auf sie zukommen. Und so kam es dann auch und ging dann auch recht schnell. Wenn du NEOS-Politiker fragst, was jetzt eigentlich großartig anders ist inhaltlich, dann wird dir genannt, dass zum Beispiel bei den Lohnnebenkostensenkungen eingelenkt wurde von den anderen und mehr Kompromissbereitschaft da ist. Und auch bei Pensionen und bei anderen sogenannten Leuchttürmen wie Bundesstaatsanwalt, Bildungsreformen und so weiter. Das sind halt jetzt größtenteils Dinge, die sie noch quasi ins Trockene bringen müssen. Also die Lohnnebenkostensenkung, die ist erst Mitte der Legislaturperiode und recht vage gehalten, ob das jetzt wirklich so kommt. Die Pensionsreform, die sie gefordert haben, da gibt es einen sogenannten Nachhaltigkeitsmechanismus, der vorsieht, dass im Jahr 2034 automatisch gewisse Dinge passieren, wenn ein Pfad nicht eingehalten wird. Wir haben 2025, 2034 wird ziemlich sicher eine andere Regierung im Amt sein. Also das ist eigentlich ein bisschen ein Vertagen von Dingen. Also alles, was sie damals haben wollten, weswegen sie vom Verhandlungstisch aufgestanden sind, haben die jetzt nicht bekommen.
Du hast schon das wunderschöne Wort Leuchttürme gesagt. Vielleicht können wir von dem Punkt aus ein bisschen in die Parteien reinschauen, wo sich denn wer durchsetzen konnte oder wo jemand eben Leuchttürme umsetzen konnte. Fangen wir vielleicht mit der ÖVP an.
Naja, versuchen wir es jetzt möglichst kurz zu halten, weil alle, die da mehr in die Tiefe gehen wollen, sind herzlichst eingeladen, sich das in unserer sehr breiten Sammlung auf der presse.com-Seite anzuschauen. Das ist sehr schön gegliedert, auch in der morgigen Ausgabe, also in der Ausgabe, die am Freitag erscheint, alles sehr schön gegliedert. Deswegen versuche ich das jetzt einfach möglichst kurz zu halten. Aus ÖVP-Sicht würde ich sagen, stechen heraus erstens mal budgetär die Vermeidung des EU, also der Plan, das EU-Defizitverfahren zu vermeiden. Vermeidung kannst du eigentlich nicht sagen, weil die Entscheidung trifft einmal vor der Hand nicht Österreich, ob man ein Defizitverfahren bekommen oder nicht. Aber jedenfalls, das Defizitverfahren will man verhindern. Das ist mal etwas, was die ÖVP wollte und die SPÖ ursprünglich nicht. Dann vor allem aus ÖVP-Sicht wichtig waren die Anreize für Arbeiten im Alter. Da werden zum Beispiel Sozialversicherungsbeiträge für Pensionisten, die nebenbei noch arbeiten, gestrichen. Da wird eine Flat-Tax eingeführt, dass man nur 25% Steuern zahlt. Das ist schon eine Sache, die ÖVP eigentlich sehr lang wollte, mit den Grünen nie zusammengebracht hat. Überstunden sollen steuerlich entlastet werden, also abgabentechnisch steuerlich entlastet werden. Dann gibt es das Asyl bei der Asylmigrationsthematik zum Beispiel die von der ÖVP schon sehr lang geforderte Wartefrist bei Sozialleistungen. Das sollen laut Programm, wenn ich es richtig gelesen habe, 3 Jahre sein nach Ankunft in Österreich für Integration. Eigentlich wollte die ÖVP immer 5 Jahre, jetzt sind es 3. Großteil dieser 3 Jahre ist eigentlich ein Mensch, der um Asyl ansucht, wahrscheinlich eh nicht Sozialhilfe berechtigt, weil ja das Asylverfahren da drin ist und als Asylwerber ja keine volle Sozialhilfe bekommt, aber trotzdem, da hat man das bekommen, der Familie, und dann gibt es eben sehr viele harte Formulierungen im Asylbereich, die auf die ÖVP zurückgehen, wo man sich anschauen muss, wie das in der Praxis dann ausgestaltet wird, aber jedenfalls zum Beispiel der geplante Stopp vom Familiennachzug, der nötigenfalls vorgenommene Stopp von Asylanträgen generell. Es gibt ein Kopftuchverbot bis 14, also das muss man sich alles anschauen, aber das ist, würde ich sagen, aus ÖVP-Sicht, das war jetzt eh länger als ich wollte, aber aus SPÖ-Sicht, um es fortzuführen kurz, würde ich sagen, Kindergrundsicherung, Babler Prestige-Thema, ist im Endeffekt auch ein teilweise Umbau der Sozialhilfe und auch die Geschichte mit eine Jause, eine Gratisjause vorerst mal im Kindergarten und eben eine Änderung der Transferleistungen, die letzten Endes für Kinder vorgesehen sind. Das wollte die SPÖ unbedingt haben, ist jetzt in einer Kompromissvariante in diesem Papier drin. Dann, was die SPÖ auch haben wollte und jetzt für 2 Jahre befristet mal stark erhöht bekommen hat, ist eine höhere Bankenabgabe, das Einfrieren, das teilweise von Mieten, die Vereinheitlichung der Sozialhilfe, würde ja auch sagen, ist auch etwas, was die SPÖ auch haben wollte. Und vor allem aus SPÖ-Sicht muss man sagen, die haben zwar jetzt ihre großen Forderungen wie Erbschaftssteuern oder Vermögenssubstanzsteuern nicht bekommen und auch jetzt keine riesengroße Arbeitszeitverkürzung, wie sie Babler gefordert hat. Also diese ganzen großen Babler-Prestige-Projekte, die sieht man da jetzt nicht, aber wohl hat die SPÖ sehr viele Dinge, die ÖVP und NEOS wollten, zum Beispiel eben im Pensionsbereich, offenbar verhindern können. Und bei den NEOS würde ich meinen, die haben eben, weil die SPÖ das nicht wollte, beim gesetzlichen Pensionsantrittsalter nichts bekommen. Allerdings da eben kleinere Eingriffe bei der Aliquotierung der ersten Pensionserhöhung oder bei Einschränkungen der Korridorpension, sprich Frühpension. Im Bildungsbereich haben sie einiges, im Integrationsbereich zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, eben Lohnnebenkostensenkung sind eher die Leuchttürme der NEOS, würde ich sagen.
So ein Regierungsprogramm enthält ja auf 200 Seiten quasi alle Themen, die in den nächsten 4 Jahren vorkommen. Das haben wir einen kleinen Ausschnitt gehört. Was wird uns denn in den nächsten Tagen und Wochen am meisten beschäftigen? Welche für Themen, wo sind denn dann die Prioritäten der neuen Regierung, glaubst du?
Also ich würde mal meinen, das Erste, was diese Regierung beschäftigen wird, ist ein Budget. Das muss man jetzt bald mal machen.
Das haben wir noch gar nicht gesprochen. Es wird ein Doppelbudget sein.
Genau, die werden ein Doppelbudget machen müssen. Damit hängt natürlich zusammen, was man mit quasi Budget und Sparpfad in Brüssel und so weiter macht. Das muss recht bald durchs Parlament. An dem Ganzen hängen sehr viele politische Entscheidungen dran für die ersten 2 Jahre, also für 25 und 26. Also das heißt, du wirst über Budget sprechen, man wird über Einsparungen sprechen und dann eben über die Maßnahmen sprechen im Rahmen eines Doppelbudgets, und das sind nicht wenige, die man sich vorgenommen hat, ab zum Beispiel Jänner 2026 zu machen. Also diese ganzen Sachen muss dann eigentlich schon bald mal auf Schiene bringen, wenn sie, oder zumindest mal budgetieren. Und da sind doch sehr viele Dinge drin, die eben geplantermaßen noch vor dem Ende des Jahres 26 starten sollen, von der Kindergrundsicherung bis zu Entlastungen arbeitender Pensionisten.
Jetzt hat sich personaltechnisch noch einiges getan seit gestern. Bei der SPÖ hat sich Andreas Babler mit seinem Wunschkandidaten fürs Finanzministerium durchgesetzt. Das wird der Ökonom Markus Materbauer. Und der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke wird offensichtlich Infrastrukturminister. Bei der SPÖ dürfte also vorerst alles auf Schiene sein. Bei den NEOS steht hingegen noch eine Mitgliederbefragung an, bei der eine 2/3-Mehrheit nötig ist. Die muss dem Regierungsprogramm zustimmen. Und alle in der Partei wirken da recht optimistisch. Bist du da auch optimistisch, dass das durchgeht?
Ich weiß nicht, ob es Teil meiner Jobdescription ist, Optimismus oder Pessimismus zu verspüren, aber ich sage mal so, was ich versuche im Vorfeld dieser Geschichte oder versucht habe, ist einfach, mir in der Partei umzuhören, die NEOS-Leute einfach besser kennen als ich, um zu fragen, was die jetzt eigentlich glauben, was das für Leute sind und was die glauben, wie die abstimmen werden. An sich ist es interessant, weil es ist schon eine ziemliche Blackbox. Jetzt gehen die allermeisten NEOS-Leute nicht davon aus, dass man dann nicht einen überwiegenden Anteil der Mitglieder hat, die das gut finden werden. Also habe wirklich wenige gehört, die sagen, beziehungsweise eigentlich gar keinen gehört, der sagt, sie rechnet damit, dass das nicht durchgeht. Da geht es eher um die Frage, wie stark wird das Ergebnis, wie groß ist da der Zuspruch irgendwo zwischen. In der Range kann das ja theoretisch dann sich abspielen zwischen 2/3 und 100%. Das ist ein optischer Unterschied. Und da ist es, glaube ich, ganz schwer einzuschätzen, weil von den ungefähr 3000 Leuten, die die als Mitglieder haben, sind genau, weiß nicht, ich glaube 300 bezahlte Funktionäre und Mitarbeiter. Die anderen eigentlich ganz, unter Anführungszeichen, normale Parteimitglieder. Und ist jetzt auch nicht so wie beim Parteitag von anderen Parteien, dass das Delegierte sind, die dann abstimmen und die quasi ja dann erst wieder Funktionäre sind, sondern es sind einfach dann die Mitglieder selbst, die da abstimmen. Also das ist schon eine schwer vorauszusehende Geschichte, allerdings eben mit der klaren Tendenz bei Leuten, die sich bei den NEOS besser auskennen als ich, die sagen, an sich ist die Basis der Spitze immer versöhnlich gegenüber gestimmt gewesen, obwohl es da jetzt Kritiker der Koalitionsidee gibt, aber an sich ist die Basis eben versöhnlich der Parteispitze gegenüber gestimmt, und mir wäre jetzt eigentlich auch noch keine NEOS-Basis-Abstimmung irgendwie erinnerlich, die da einen großen disruptiven Charakter hätte.
Also ein letztes Mal entscheidende Stunden
Ein
und am Montag haben wir es geschafft.
Vorerst, letztes Mal.
Ja. Alles klar. Gut, vielen Dank dir für deine Einschätzungen.
Danke dir.
Wie schon angesprochen, die Presse hat einen thematischen Überblick über das neue Regierungsprogramm zusammengetragen, in dem sie sich über Themen von A wie Arbeitsmarkt bis V wie Verteidigung im Überblick informieren können, was die künftige Regierung so plant. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Auf diepresse.com/innenpolitik können Sie sich außerdem wie gewohnt auf dem Laufenden halten. Und damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören und erinnere einmal mehr, haben Sie uns schon auf Ihrer Lieblingspodcast-Plattform abonniert? Oder vielleicht auf YouTube? Das würde uns natürlich sehr freuen. Mein Name ist Clemens Patek und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.